wie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie so vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen und du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Und Sacharja 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin.
Vielen Dank. Ja, Ausblick Ostern. Wir gehen auf Ostern zu und wir wollen diese verschiedenen Stationen uns anschauen auf dem Weg, den Jesus gegangen ist, bevor er gestorben ist und auferstanden ist. Und das Interessante ist, dass fast die Hälfte der Biografien über Jesus über diese letzte Woche von Jesus hauptsächlich berichtet. Also der erste Teil in diesen Biografien ist oft über das Leben von 0 bis 30 und dann diese eine Woche, die ist so markant, so besonders, dass die Hälfte von all dem sich darum dreht. Und Toni, wer letzte Woche da war, der hat uns mit hineingenommen in das sogenannte Kirchenjahr, nämlich dass das Kirchenjahr an so verschiedenen Stellen eingeteilt ist und sich auch orientiert an dem Leben von Jesus. Und es gibt immer ein Fest, was dann so etwas ganz Besonderes, Markantes hervorbringt. Weihnachten, die Geburt von Jesus, Ostern, Jesus ist gestorben und auferstanden. Aber es gibt etwas, und das hat zu tun tatsächlich auch mit Ostern, warum im Kirchenjahr nicht nur gesagt wurde, wir feiern das einmal, sondern wir feiern das jeden Sonntag. Der Sonntag ist der Tag, den Christen schon ganz, ganz früh als den Tag hergenommen haben, wo Gottesdienste gefeiert werden sollen. Warum? Damit man sich jeden Sonntag daran erinnert, was eigentlich an Ostern passiert ist, nämlich dass an Sonntag Jesus von den Toten auferstanden ist. Und deswegen haben wir auch einen gesetzlichen Feiertag, der geschützt ist. Und warum? Weil Jesus nicht tot geblieben ist, sondern weil er lebt. Und das ist so umwerfend, da reicht nicht nur ein Gedenktag dafür, sondern das feiern wir jeden Sonntag. Und heute geht es um einen Ausblick auf eine Sehnsucht, glaube ich, die uns alle vielleicht etwas versteckt betrifft. Es geht um einen König. In Deutschland haben wir keinen König, aber ich glaube, steckt etwas da drin, was damit verbunden ist. Ich weiß nicht, wie eure Verbindung so zu Prinzessinnen und zu Königen ist. Manche haben vielleicht im Kinderzimmer noch irgendwie sowas rumliegen. Ich möchte euch gerne meine Verbindung kurz beschreiben. Ich Ich bin nicht adlig oder so, aber als ich nach meinem Theologiestudium meine erste Stelle als Pastor in Hessen damals angetreten habe, das ist auch immer noch in Linden bei Gießen, ist immer noch eine Partnerkirche von uns, also sehr toll. Und als ich dort Jugendpastor war, hatte ich keine volle Stelle, sondern nur eine Teilzeitanstellung. Und dann habe ich gedacht, ich fände es spannend, mal mitzubekommen, wie ist eigentlich so das normale Leben. Und habe deswegen gedacht, ich möchte gerne noch einen Nebenjob haben und war dann bei Rewe an der Kasse. Und ich habe ja viele spannende Sachen dort entdeckt. Ich durfte Löwenbräu, so das billigste Dosenbier, regelmäßig einsortieren. Ich war eine Zeit lang erste Kassiererin. Ja, das war die Person, die immer als erstes dann zur Kasse gehen musste, wenn Leute kamen. Dann in der Zeit wollte mein damaliger Rewe-Chef gerne heiraten. Und dann hat er mich gefragt, du bist doch sowas wie ein Pfarrer, könntest du vielleicht das machen? Und da habe ich mit denen Ehevorbereitung gemacht und habe sie getraut. Und eine Sache, die immer in der Frühschicht war, war, dass man die Zeitschriften, die jeden Tag neu geliefert wurden, wieder neu einsortieren musste. Freizeitrevue, Freizeitspaß, neue Freizeit, neue Post, das neue Blatt, 7 Tage, Woche der Frau, also vieles, vieles mehr. Es gibt viele Zeitschriften, habe ich da gelernt. Und was bei den Titelblättern ganz oft war, es ging um Harry und Meghan, Prinz William und seine Kate, Fürst Albert und seine Charlene, Prinzessin Victoria und Prinz Daniel aus Schweden, Kronprinz Frederik und Mary aus Dänemark. Also ständig irgendwelche Königsgeschichten, obwohl wir in Deutschland ja selber gar kein Königspaar oder sowas haben. Aber ich habe mich immer gefragt, so, wer liest das bitte schön? Ja? Und warum? Die erste Frage konnte ich relativ leicht beantworten. Als erste Kassiererin habe ich dann immer gemerkt, wie Leute tatsächlich gekommen sind und diese Hefte gekauft haben. Ja? Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Einmal steckt es, glaube ich, doch manchmal in uns drin, dass wir so diese Märchengeschichten doch mögen. Und hier ist nicht nur eine Märchengeschichte, sondern sie passiert tatsächlich. Ja? Kate, so die moderne Cinderella-Story, dass jemand von nichts heraus auf einmal zur Königin, zur Prinzessin wird. Aber auch, glaube ich, die anderen Seiten, weil es ging ja dann oft, oder in diesen Heften geht es natürlich auch dann schnell um die Skandale, ja. Und ich glaube, das trifft auch was bei vielen Menschen, weil sie sehen, auf der einen Seite ist diese königliche Fassade, aber irgendwie, die kochen auch nur mit Wasser. Ja, also überall gleich herausfordernd. Aber ich glaube, ein Punkt und eine Person, die sticht, und ich glaube, dass das so eine Figur war, wo man noch das Gefühl hat, hier ist irgendwie noch alles in Ordnung. Ja, also so eine stoische Ruhe und Zufriedenheit. Und man wusste, also wenn die Königin Elisabeth da ist, dann ist die Welt noch in Ordnung. So ein Stück heile Welt. Und über 3 Milliarden Zuschauer weltweit haben die Beerdigung von Queen Elizabeth 2022 verfolgt. Und das ist damit das meistgesehenste TV-Ereignis in der Weltgeschichte. Was diese Frau widerspiegelt, glaube ich, ist so etwas, wenn alles drunter und drüber geht, die Queen, wenigstens die Queen ist noch da, da ist noch alles in Ordnung. Wenigstens eine Person, auf die man sich verlassen kann. Hier ist noch ein Stück heile Welt. Und wir haben zwar in Deutschland keinen König, aber ich glaube, auch hier ist dieser Wunsch da. Der steckt auch in uns drin. Nach so einem Ort, nach irgendetwas, jemand, der Dinge wieder in Ordnung bringt, wieder herstellt. Und ich glaube, die gleiche Sehnsucht, und deswegen habe ich so lange ausgeholt, war auch in der Zeit von Jesus, von dem Text, den wir gerade gelesen haben. Jemand, der die Dinge wieder in Ordnung bringt. Das war der Wunsch von den Leuten damals. Und wir befinden uns eine Woche vor dem Passafest. Das war so das berühmteste oder eines der bedeutendsten Feste der Juden. Und Leute schreiben über dieses Ereignis, dass zu dieser Zeit etwa 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem unterwegs waren in diesen Tagen, um an diesem Passafest in irgendeiner Art und Weise teilzunehmen. Also eine unglaubliche Zahl. Und es war der Sonntag vor diesem Passafest, diesem Moment, als viele Menschen in Jerusalem unterwegs sind, als den Jesus nutzt, um etwas über sich zu zeigen. Und zwar will er zeigen, dass er der wahre König ist, nach dem wir uns sehen. Aber dieser König macht nicht durch Skandalgeschichten auf sich aufmerksam, sondern er stellt sich als jemand vor, nämlich als ein König. Und das sind die drei Gedanken, mit denen ich heute gerne mit euch nachdenken würde. Ein König, der alles im Griff hat. Ein König, der es wert ist, angebetet zu werden. Und das dritte, ein König, der weint und sein Leben hergibt. Dieser Text, glaube ich, lädt uns ein, einen Blick, einen Ausblick auf Jesus zu machen und der uns in eine Weite führen kann. Und mein Wunsch ist es, dass sich vielleicht auch in deinem Leben so ein neuer Horizont irgendwie auftut, zu sehen, wenn das stimmt, dass Jesus hier nicht einfach nur eine nette Person ist, sondern wirklich ein König ist, dann kann das mein Leben verändern. Ein König, der alles im Griff hat. So, was passiert hier? Als Jesus nach Jerusalem kommt, legen die Menschen ihre Mäntel dahin. Manche nehmen sogar Palmzweige, daher kommt auch der Name, den wir am kommenden Sonntag haben, Palmsonntag, und legen den auf den Boden. Und Jesus zieht dann ein in Jerusalem. Und die Leute rufen, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Und das war so eine Parade, könnte man sagen, die auch in der damaligen Zeit nicht unüblich war. Ja, wenn Könige in einer großen Schlacht waren, dann sind sie nach dieser gewonnenen Schlacht eingezogen und die Leute haben ihnen zugejubelt und haben sich gefreut, der König ist wieder da und wir haben den Sieg errungen und wir sind, hier ist unser König. Aber an einem Punkt weicht Jesus hier sehr von der Norm ab. Was normalerweise üblich gewesen wäre, wenn ein König kommt, dann nimmt er ein stolzes Ross, er setzt sich da drauf und er kommt da hinein und die Leute jubeln ihm zu. Und hier steht auf einmal, dass Jesus kommt auf einem Esel geritten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Esel geritten seid. Ich habe gehört, es soll nicht das Allerbequemste sein, so unterwegs zu sein. Und die Jünger müssen sich gedacht haben, Jesus, was tust du hier? Und auch die Szene bis dorthin ist etwas komisch. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ich habe mich gefragt, was haben wohl die beiden Freunde, die Jünger von Jesus, gedacht, als Jesus ihnen sagt, so geht mal in das Dorf, so dort am Ortseingang, und dort werdet ihr einen Esel angefunden finden und dann bindet ihr ihn los und holt ihn hierher. Und falls der Besitzer dann nochmal fragen sollte, warum sie denn den Esel einfach so wegnehmen, sollen sie sagen, der Herr braucht ihn. Super. Nicht so eine tolle Anweisung, vielleicht auch ein bisschen peinlich, dahin zu gehen. Und dann habe ich gedacht, so, wie hat sich das wohl für die Leute angefühlt, als genau das, was Jesus gesagt hat, genauso eintrifft. Sie gehen los, sie finden einen Esel, sie binden ihn los, der Besitzer kommt und stellt ihnen genau die Frage, die Jesus gesagt hat. Und sie geben genau die gleiche Antwort, die Jesus ihnen gesagt hat. Und dann sagt er, okay, und sie nehmen den Esel und gehen verrückt. Und ich glaube, dieser Moment ist auch für uns eine Erinnerung an etwas, nämlich dass alles, was in dieser Welt passiert, jeder Augenblick für Jesus, den König, keine Überraschung ist. Keine Sekunde in der Weltgeschichte. Er wusste, dass dieser Esel nicht bockig sein würde, obwohl er noch nicht mal eingeritten war. Ich glaube, auch Esel muss man einreiten, bin ich ganz sicher. Und er wusste auch, dass der Esel nicht stur irgendwo auf halber Strecke stehen bleiben würde, zwischen Bethanien und Jerusalem, sondern dass er auf diesen Esel in Jerusalem hineinreiten würde. Und noch mal zur Erinnerung, ja, hier geht es nicht um eine nette Märchengeschichte, ja, Cinderella-Story, sondern es geht hier um einen Augenzeugenbericht von Lukas, einem Arzt, der versucht, so detailgetreu wie möglich zu erklären, was ist eigentlich da passiert auf diesem Weg. Und Lukas zeigt hier, dass da anscheinend ein Gott ist, der jeden einzelnen Moment in der Geschichte der Welt genau kennt. Und dieser Gott wusste auch schon 500 Jahre vorher, dass da dieser Esel in genau diesem Kaff, an genau diesem Ort stehen wird und genau für diese Rolle da ist in der Weltgeschichte, dass nämlich dieser Esel Jesus nach Jerusalem tragen wird, damit Jesus die Schuld der Menschen tragen kann. Gott benutzt einen Esel in der Geschichte und ich habe gedacht, das ermutigt mich. Ja? Jesus Christus, der Wundertäter, den die Leute als König verehrten, zieht auf einem Reittier in Jerusalem ein, das eher zu einem Kind oder vielleicht einem Hobbit passen würde. Und er zeigt damit, dass er derjenige ist, der schon 500 Jahre vorher vorausgesagt worden ist. Und das ist dieses kurze Bibelzitat, was wir auch am Anfang gelesen haben, aus dem Buch Sachaja. Dieses Zitat ist 500 Jahre vorher geschrieben, bevor das, was hier in Jerusalem passiert, tatsächlich eintrifft. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. 500 Jahre vorher hatte der Prophet Sacharja etwas versprochen, da wird ein König kommen, der alles in Ordnung bringen wird. Und er wird auf einem Esel geritten kommen. 500 Jahre diese Erwartung. 500 Jahre diese Info, da wird irgendwie etwas sein. Das haben die Leute die ganze Zeit mit sich herumgetragen. 500 Jahre die Frage, so, was ist denn nun? Warum passiert hier nichts? Macht Gott nichts? Und genau im richtigen Moment, an der richtigen Stelle, passiert genau das, was Gott will. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt hinein und er wird als König gefeiert. Ich glaube, diese ganze Geschichte will etwas zeigen, dass hier anscheinend ein König am Werk ist, der alles die ganze Zeit im Griff hat in dieser Story. Und ich vermute, dass es auch in deinem Leben Situationen gibt, Momente gab vielleicht auch, wo du an Gottes Zeitplan, vielleicht auch an seine Existenz gezweifelt hast. Was ist denn nun? Ja, warum passiert nichts? Wie kann das denn sein? Und dieser Text will uns etwas zeigen. Jesus, der König, Gott selbst, verliert nie den Überblick. Gott weiß, was wir wann, zu welcher Zeit brauchen. Und Gott ist souverän. Er hat den Überblick nach wie vor. Das, was sein muss, wird genau im richtigen Moment geschehen. Das sehen wir hier in diesem Text. Er ist ein König, der sanftmütig ist, so sagt es. Der ist geduldig, der liebevoll ist, der den Überblick behält und der zur richtigen Zeit da ist. Auch in unseren Herausforderungen und Fragen. Glaubst du das? Ich möchte euch gerne einladen, an den Tischen, wo ihr sitzt, mal darüber ins Gespräch zu kommen. Gab es in deinem Leben einen Moment, in dem du stark an Gottes Zeitplan oder sogar an ihm selbst gezweifelt hast? Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen oder hilft dir vielleicht heute noch? Das wäre die eine Frage. Die andere Frage, wie gehst du damit um, wenn Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wie du es geplant oder vielleicht gehofft hast? Ja, also gab es Momente, wo du das Gefühl hast, irgendwie hier funktioniert gerade gar nichts, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen? Oder vielleicht auch die andere Seite, wie gehst du damit um, wenn Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wie du sie geplant hast oder erhofft hast? Ihr dürft gerne überlegen, über welche Frage ihr gerne ins Gespräch kommen wollt, aber dreht euch doch mal zueinander an den Tischen, wo ihr sitzt. Wenn ihr alleine seid, dürft ihr euch woanders mit dazusetzen und redet doch mal darüber, gab es solche Momente und wie ging es euch damit? Viel Spaß. Jesus wird hier vorgestellt als jemand, der alles im Griff hat. Und das wirft natürlich auch manche Fragen auf, wo wir uns vielleicht auch die Frage stellen, so, wo ist Gott vielleicht in verschiedenen Situationen? Hat er wirklich alles im Griff? Und das ist eine Frage, ich glaube, mit der ringen wir als Menschen, egal ob wir mit Gott viel zu tun haben oder nicht. Aber es ist eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und dieser König lädt uns ein, diese Frage zu stellen. Könnte es sein, dass da wirklich ein Gott ist, ein König ist, der alles im Griff hat. Das war der erste Gedanke, aber es ist, glaube ich, nicht das Einzige, was hier vorkommt, weil ich glaube, Jesus will nicht nur sein als der Problemlöser irgendwie in dieser Situation oder ist irgendwie so ein bisschen Nahrungsergänzung, die mit dazukommt, sondern er fordert hier etwas. Ein König ist jemand, der sagt, ich möchte, dass du mir gehorsam bist, dass du mir folgst, dass du mit mir unterwegs bist. Und dieser König fordert eine Reaktion sozusagen in unserem Leben. Und das ist der zweite Punkt hier in dem Text. Hier ist ein König, der es wert ist, angebetet zu werden. Es ist interessant, was hier beschrieben wird. Die Leute breiten dann, als Jesus reinkommt, breiten ihre Mäntel aus und Jesus zieht dann auf diesem Esel rein. Und dann steht da, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, also an einer bestimmten Kreuzung, wo Jesus dann hineinkommt, auf einmal geht es los. Und die Leute freuen sich und fangen an zu singen, zu loben und sagen, gepriesen sei Gott oder gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Und was sie machen hier ist, man könnte das Wort dafür verwenden, Anbetung. Sie beten diesen König an, sie fallen vor ihm nieder. Und ich glaube, was hier passiert, ist etwas sehr Besonderes. Nämlich, man muss sich das so vorstellen, da sind 500 Jahre von Erwartungen, die Leute damals permanent in ihrem Kopf hatten. So irgendwann muss doch da mal so jemand kommen, der auf einem Esel hereinreitet und das ist unser König, das ist unser Retter. 500 Jahre lang haben sie darauf gewartet. Und jetzt kommt auf einmal diese Situation, wo sie sehen, hier kommt jemand, dieser Jesus, der so besonders ist und reitet tatsächlich auf einem Esel da rein. Und auf einmal ist es wie, als kommen verschiedene Puzzleteile zusammen und sie fügen sich in ein großes Ganzes. Und die Leute sind so überwältigt davon, dass sie sagen, boah, das ist der König. Plötzlich macht es Klick und sie entdecken, boah, das muss er sein. Das ist dieser König, der schon vor 500 Jahren angekündigt war, dass er kommen soll. Und wozu führt das? Die einzige angemessene Antwort darauf ist, die Leute fallen nieder. Sie beten Gott an. Ganz vorne im Programmheft haben wir, bevor das erste Lied steht, eine Erklärung. Was ist eigentlich Anbetung? Anbetung heißt, uns Gottes Schönheit und Größe deutlich zu machen und darauf mit unseren Herzen zu reagieren. Und das ist, was die Leute hier entdecken. Sie entdecken Gottes Größe, seine Strahlkraft, seine Schönheit und das, was sie machen, sie reagieren mit ihrem Herzen darauf und sagen, wow, was ist das eigentlich für ein Gott? Und manche singen, manche zitieren Psalmen, manche sagen, gelobt sei Gott, was hier gerade passiert, ist unglaublich. Und ich glaube, dieser Text kann uns auch die Frage stellen, wo ist in deinem Leben und in meinem Leben auch so eine Kreuzung, wo auf einmal etwas zusammenkommt, vielleicht eine Erwartungshaltung, die da ist und auf einmal eine Erfahrung, die sich trifft und wo man auf einmal merkt, hier macht es Klick. Hier ist irgendwie Gott, hier ist irgendwie etwas anders. Ja, dort, wo du vielleicht etwas vermutet hast bisher, bricht etwas hindurch in deinem Schmerz, in deinen Herausforderungen, in all dem Guten vielleicht auch, was du erlebst, da scheint etwas durch, dass da eigentlich ein Gott die ganze Zeit schon da war. Ich glaube, wir brauchen diese Momente in unserem Leben. Wir brauchen die Erinnerung daran, Gott ist die ganze Zeit schon da und er hat alles im Griff. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Momente, wo wir darauf reagieren, wo wir Gott anbeten, mit unserem Herzen darauf reagieren. Und wisst ihr, deshalb feiern wir Gottesdienste. Deshalb treffen wir uns in Kleingruppen. Deshalb wollen wir lernen zu beten, diesen Gott anzubeten in unserem Alltag. Im christlichen Glauben geht es nicht einfach nur um irgendetwas für wahr halten oder für richtig halten. Es ist nicht irgendetwas Abstraktes, sondern es ist etwas total Persönliches. Es geht um Anbetung. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie das aussehen kann. Aber Jesus zeigt hier die einzig angemessene Antwort auf ihn zu reagieren, wenn er als König kommt, ist, vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Und es geht nicht um die Form, wie wir das machen. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie wir das leben können. Aber es geht um die Frage, betest du Gott an? Und wenn nicht, was dann? Weil ich glaube, wir alle, egal ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht, ich glaube, wir brauchen etwas, was wir anbeten oder etwas oder jemanden, dem wir auch krönen zu unserem König in unserem Leben. Ich möchte das gerne konkret machen an einem Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr Niels Schumann kennt. Einige von euch sind noch nicht geboren gewesen, als er seinen größten Erfolg gehabt hat. Ihr dürft, Niels Schumann ist ein sympathischer junger Mann gewesen im Jahre 2020. Also mittlerweile ist er auch schon ein bisschen älter, hat ein paar wenige Haare. Und er ist bei Olympia in Sydney damals im 800-Meter-Lauf Olympiasieger geworden. Total überraschend, ja. Also Deutschland ist nicht bekannt dafür, dass es die besten Sprinter und Läufer hat. Und auf einmal ist da dieser junge 22-jährige Kerl und er läuft allen davon und gewinnt mit 22 Jahren das, wovon jeder Sportler eigentlich sein Leben lang träumt. Irgendwann ganz oben auf der Treppe zu stehen, Gold bei Olympia. Er hat alles erreicht. Und ich würde euch gerne etwas vorlesen, was auch vorne abgedruckt steht im Programmheft. Und zwar beschreibt er kurze Zeit später, dass sich das alles nicht mehr ganz so gut angefühlt hatte. Ja, er ist Olympiasieger, er bekommt tolle Werbeverträge, er ist bei Wetten, dass, sitzt da auf dem Tisch, auf dem Sofa. Und in einem Interview sagt er, wie er nach diesem Olympiasieg in ein tiefes Loch gefallen ist. Und ihr dürft es vorne gerne mitlesen, diesen Abschnitt. Er sagt, damals war ich gerade 22 und ich hatte bei den Olympischen Spielen in Sydney die Goldmedaille im 800-Meter-Lauf gewonnen. Ich war als ein Außenseiter angetreten, am anderen Ende der Welt. Meine ganze Karriere lag noch vor mir. Und ja, frisch verliebt war ich auch. Mit meinen weiß-blonden gefärbten Haaren, meinem gewinnenden Lächeln wurde ich zum Sportler des Jahres gewählt und bekam sofort hochdotierte Werbeverträge, sodass ich mir ums Geld bis aufs Weitere keine Sorgen zu machen bräuchte. Und dann beschreibt er, wie sein Leben plötzlich eine ganz andere Wendung nimmt. Und er vergleicht sein Leben mit Goethes Faust. Ich weiß nicht, ob er diese Geschichte erkennt. Er schreibt, dann jedoch entwickelte sich mein Leben sehr schnell ganz anders. Und es kam mir vor wie eine unbeschriebene Fortsetzung von Faust, nachdem er diesen Moment unbeschränkten Glücks tatsächlich erlebt hat. Von nun an ist Faust verflucht, denn er will natürlich, dass es nicht bei dem einen Moment bleibt. Er ist wie ein Junkie, der einmal high schon Sorge hat, wann und wie er sich den nächsten Schuss setzen kann und dass dieser nächste Schuss ganz gewiss nicht so intensiv sein wird wie der erste. Unerbittlich treibt der Teufel seine Schulden ein. Und dann schreibt er, statt durch meinen frühen großen Sieg an Selbstsicherheit gewonnen zu haben, pendelte ich zwischen Versagensängsten und trotzigem Hochmut. 9 Jahre lang habe ich nach dem Sieg in Sydney mit dem Leistungssport weitergemacht und nicht einen wirklich großen internationalen Erfolg mehr errungen. Und am Ende hatte ich alles verloren. Statt reich zu sein, war ich hochverschuldet. Statt frisch verliebt zu sein, war ich frisch verlassen von meiner Frau. Und aus dem makellosen, weißblonden Helden war ein unter Doping-Vorwurf stehender Kahlkopf geworden. Und er fragt sich dann weiter in diesem Buch, was wäre gewesen, wenn er damals nicht Gold, sondern vielleicht nur Silber gewonnen hätte. Hier ist jemand, der seinen sportlichen Erfolg zum König seines Lebens gemacht hat. Er hat alles geschafft, aber das, was er sich davon versprochen hatte im Nachgang, ist nicht eingetroffen, war eine Lüge. Und was übrig bleibt, ist, dass er enttäuscht zurückbleibt und dass sogar das Gegenteil von dem eingetroffen ist, was er sich erhofft hat. Und Becky Pippert, eine Autorin, die hat ein kurzes Zitat, was direkt unter dem ersten langen Zitat steht, hat es gut auf den Punkt gebracht. Und sie hat gesagt, was auch immer dich kontrolliert, ist dein Herr. Die Person, die nach Macht strebt, wird von der Macht kontrolliert. Die Person, die nach Akzeptanz strebt, wird von den Menschen kontrolliert, denen sie gefallen möchte. Wenn wir ehrlich sind, dann kontrollieren wir uns oft nicht selbst, sondern es gibt etwas in unserem Leben, was König in unserem Leben sein möchte. Was ist es bei dir? Und wisst ihr, ganz persönlich, ich glaube, mein Pastor sein und Gemeindegründer sein, wir haben heute 7 Jahre Geburtstag, hat auch manchmal mich an den Punkt geführt, wo ich das viel zu wichtig genommen hat und wo fast meine Ehe und auch meine Familie darunter das gekostet hätten, ja? Weil mir das an manchen Stellen so wichtig war und wo ich gemerkt habe, obwohl ich Christ bin, merke ich, wie ich da drin stecke. Was ist das bei dir? Ich glaube, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir zum König in unserem Leben machen wollen und die wir übertragen gesprochen anbeten, auch wenn es nicht Gott ist. Und Jesus Schumann zeigt uns, egal was es ist, wir werden nie zu dieser Ruhe finden, diese weiter erleben, wenn wir nicht den wahren König finden, den Herrn, den du anbetest und der als einziger dich niederdrücken wird, dich nicht niederdrücken wird. Und das ist Jesus Christus. Und er lädt dich und mich ein, komm und folge mir nach, dem König. Und die Frage ist zum Schluss, so woher können wir wissen, dass es bei Jesus nicht auch ein falsches Versprechen ist? Nils Schumann hat gedacht, der große sportliche Erfolg, das wird es sein. Wenn ich das habe, dann habe ich alles. Und es war ein falsches Versprechen. Wieso sollte es bei Jesus anders sein? Und das ist mein letzter kurzer Gedanke. Hier ist ein König, dem wir nicht egal sind, sondern hier ist ein König, der weint und der sein Leben hergibt. In dem letzten Bibelabschnitt, den wir ja vorhin gehört haben, geht es darum, wie Jesus sich zurückzieht und auf die Stadt Jerusalem schaut. Er hat einen großen Ausblick und dann beginnt er zu weinen. Und Jesus hat die Menschen eingeladen, dass sie ihn als König anbeten. Aber er weiß, die gleichen Menschen, die ihn hier in diesem Moment als König zujubeln, werden 5 Tage später rufen, kreuzige ihn. Jesus wusste darum. Und was tut er? Zieht er sich zurück? Schlägt er drauf? Nein, sondern er weint. Er weint über die, die sagen, nein, das will ich nicht. Er weint über die, die ihre Chance verpassen, diesen König als ihren König anzunehmen. Und ich glaube, Jesus konfrontiert auch uns hier ganz persönlich mit unserer Erwartung. Nämlich der Erwartung, dass wir vielleicht sagen, so Jesus, du darfst gerne meine Probleme lösen. Ja? Du darfst gerne mir helfen. Du darfst gerne meine Umstände ändern. Aber Jesus zeigt dir, das ist nicht dein tiefstes Problem. Dein tiefstes Problem sind nicht die Umstände, sondern ist dieses Wort Sünde. Das Problem ist unsere fehlende Verbindung mit Gott und dass wir an anderen Stellen nach diesem Wert, nach dieser Bedeutung suchen. Unser Bruch mit ihm und dass wir andere Dinge in unserem Leben zum König unseres Lebens machen, das ist unser eigentliches Problem. Dinge, die uns letztlich kaputt machen, wenn sie nicht an den richtigen Platz in unserem Leben kommen. Und Jesus sieht es und er weint. Er weint auch über uns. Jesus weint über die, die auf das falsche Pferd setzen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über jemanden geweint hast. Aber was sicher ist, wenn jemand über jemand anders weint, dann ist einem die andere Person nicht egal, sondern da ist eine tiefe Verbundenheit. Und diese tiefe Verbundenheit zeigt Jesus dir und zeigt Jesus mir, dass wir ihm nicht egal sind. Das ist der wahre König. Und er weint nicht nur, sondern er geht noch weiter. Und er ist bereit, einen Weg zu gehen bis zu einem Kreuz. Und er ist bereit, dort zu sterben. Für dich und für mich. Das ist der wahre König, der mich und dich einlädt, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm gehorchen und dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Dieser König stirbt den Tod, den wir eigentlich verdient gehabt hätten, weil wir Gott oft mit Füßen treten, weil wir andere Dinge in unserem Leben hernehmen, die sagen, das ist eigentlich mein König. Und Jesus stirbt dafür und er schenkt uns dafür das Leben, was er verdient gehabt hätte. Er tauscht mit uns und er lädt uns ein zu sagen, komm, komm und folge mir nach. Gib mir, vertrau mir dein Leben an, weil ich es wert bin. Ich habe alles im Griff und ich bin auch der, der um dich weint und der sogar bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Bete mich an, den wahren Gott. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der nicht irgendwo ferngeblieben ist, sondern der ein König ist, der uns so nahe kommt. der alles im Griff hat, der es wert ist, angebetet zu werden. Und der uns einlädt, zu entdecken, dass du sogar über uns weinst, dass du sogar dein Leben gegeben hast für uns, damit wir wissen können, sehen können, du bist zuverlässig. Du bist keine falsche Versprechung, sondern du bist echt. Und wenn wir mit dir in Verbindung leben, dann leben wir wieder das Leben, für das wir eigentlich gedacht sind. Lass uns das entdecken. Lass uns das sehen, wie schön das ist, was du getan hast, dass du bereit warst, für uns zu sterben. Amen.